SharePoint-Podcast, Ausgabe 316 vom 16.01.2015. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 316. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, ist es die erste Ausgabe im Jahr 2015 und da kann ich euch noch ein gutes neues Jahr wünschen. Mögen alle eure Vorsätze in Erfüllung gehen, bleibt gesund und auch diesem kleinen Podcast hier gewogen. Hört rein, gebt Feedback und erfreut auch den Moderator hier hinter dem Mikrofon. Ja, ich habe mich ein bisschen rar gemacht. Der letzte Podcast datiert ja vom Nikolaus 2014. Ich wollte eigentlich zwischen den Jahren noch eine Episode rausbringen, so mit einem Rückblick auf 2014 und einem Ausblick nach 2015. Das ist dann aber irgendwie doch nicht zustande gekommen. Ich hatte auch ganz ehrlich gesagt sehr viel mit dem SharePoint Advent zu tun. Wenn ihr die Aktion verfolgt habe, 24 Artikel aus der Community, 16 Partner, die wir dabei hatten, die auch interessante Artikel geschrieben haben. Ihr könnt dort immer noch gerne reingucken, denn die Artikel sind teilweise wirklich zeitlos mit vielen interessanten Anregungen, ein paar Tools zum Runterladen, ein paar Code-Snippets, ein paar Anleitungen. Ja, sharepointadvent.de war die Seite. Wir haben ein Gewinnspiel gemacht, hatten über 180 Einsendungen. Und es hat allen viel Spaß gemacht und es war auch ein sehr schöner Jahresabschluss-Event, aber der hat natürlich auch viel Zeit gekostet und deshalb musste der Podcast ein bisschen darunter leiden. Sagen wir mal, dieser Podcast musste etwas darunter leiden, denn ich habe ja einen neuen Podcast aufgesetzt, zusammen mit der Martina Grom, Office 365 MVP aus Österreich-Wien. Wir starten am 20.01. Das stimmt ja gar nicht. Am 19.01. Am 19.01. starten wir den cluboffice365.de. Das wird ein Podcast werden, der sich nicht an die Techniker und nicht an die Entwickler wendet, also nicht vorrangig vom Themengebiet. Natürlich können die auch reinhören. Es geht darum, Anwendern und Entscheidungsträgern, wie man so schön immer sagt, ein bisschen Office 365 zu erklären. Deshalb ist der Untertitel dieses Podcasts auch Office 365 verstehen und nutzen. Wir wollen uns also in diesen Ausgaben des Podcasts 1, 2, 3 Schwerpunktthemen nehmen und die etwas genauer beleuchten, über neue Funktionen reden, aber nicht nur sagen, dass die Funktionen da sind, sondern ein bisschen das Ganze bewerten, Anwendungsbeispiele zeigen, Vor- und Nachteile aufzeigen und vor allen Dingen unsere persönliche Einschätzung geben, was wir davon halten und was wir damit machen können. Wie gesagt, die erste Episode ist bereits im Kasten, wie ich das heute aufzeichne. Ich sage mal, wann ich es aufzeichne. Am 16.01. ist ja am Anfang dieses Podcasts auch immer drin. Bin schon ganz durcheinander mit meinem Podcast. Ja, die erste Episode ist aufgezeichnet. Unsere Schwerpunktthemen sind diesmal Exchange versus Yammer-Gruppen und Office 365 Video. Also hört einfach mal rein, könnt das natürlich auch wieder subscriben und abonnieren. Und wollen wir mal dieses Thema machen? Haben uns eine Frequenz von einmal im Monat zunächst mal vorgegeben. Gucken, was dabei rauskommt. Dann arbeite ich auch schon an der nächsten Ausgabe der SharePoint-Sendung zusammen mit dem Gernot Kühn. Die ist ja im letzten Jahr ein wenig eingeschlafen, weil alle ein bisschen andere Dinge zu tun haben, aber viele haben gefragt, wo bleibt eigentlich die nächste Ausgabe? Also wir wollen nochmal einen neuen Start hinlegen mit einem bisschen anderen Konzept und geht auch noch in diesem Monat über die Bühne. Außerdem stricke ich die ganze SharePoint-Community und die Podcast-Seite im Backend um und habe ganz viel mit WordPress zu tun und mit Podlove Publisher und ich weiß nicht was noch allem, auch spannend. So, und dann wird es noch was geben. Ihr werdet demnächst hier einige Produktreviews hören und ähnliches. Partnerlösungen. Ich habe im Rahmen des SharePoint Advents viele, viele spannende, interessante Lösungen und Anwendungen kennengelernt und auch Partner kennengelernt, die tolle Ergänzungen oder tolle Lösungen mit SharePoint, Office 365 gebaut haben. Also, das muss alles mal gehoben, aufgearbeitet und zusammengefasst werden und dann kommt es hier in den Podcast, wenn es dann mehr technisch ist, oder es kommt in den Club Office 365, wenn es sich mehr an die Endanwender richtet. Hier wird es auf jeden Fall natürlich schwerpunktmäßig Gespräche, Themen und Experteninterviews geben. Das wird nach wie vor der Schwerpunkt dieses Podcasts hier sein. Ich habe übrigens mal ein bisschen Statistik im Jahr 2014 betrieben. Der SharePoint-Podcast hatte, jetzt habe ich es nicht direkt hier vor mir, aber ich glaube mal so überschläglich, 34 Episoden. Also wir haben es nicht ganz mit dem wöchentlichen Rhythmus hinbekommen. Dafür habe ich natürlich auch 15 Episoden mit dem Chris Müller zusammen gemacht in der SharePokalypse, wo übrigens auch an diesem Wochenende eine neue Episode herauskommt, die erste im neuen Jahr. Und dann haben wir natürlich noch Videos gemacht. Wir haben die Nintex Workflow Videos von der User Group gemacht. Also insgesamt sind da schon praktisch so Wochen, ja, so 53 Wochen zusammengekommen. Also ich war doch schon fleißig. Also ich habe mir gesagt, war okay. Aber das hat der Podcast natürlich ein bisschen drunter gelitten von der Frequenz her, was vielleicht aber auch gar nicht so verkehrt war. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Jahr hat auch schon, sagen wir mal, konferenztechnisch sehr spannend begonnen, denn es gab am 9. und 10. Januar in Köln die Office 365-Konferenz, organisiert von einigen meiner Office 365 MVP-Kollegen. Die hatten sich dort die Microsoft-Niederlassung gecaptured und haben dort die Konferenz zweitägig organisiert, so als Community-Veranstaltung, kostenloser Eintritt. Und es waren viele, viele Speaker dabei. Es gab 3 Tracks, 120 Leute haben an der ganzen Veranstaltung teilgenommen. Also war ausverkauft, proppenvoll. Es sind auch fast alle gekommen. Wahnsinn. Eine ganz, ganz geringe No-Show-Rate hat uns alle ein wenig überrascht. Das ist ja bei kostenfreien Veranstaltungen nicht unbedingt üblich, aber spricht natürlich auch dafür, das Thema Office 365 und auch die hochkarätige Besetzung der Sprecherliste und die Themen, die dabei waren. Ihr könnt auf office365konferenz.net das alles nochmal nachlesen. Die Vorträge die Slides werden auf eine Yammer-Gruppe hochgeladen. Ich werde die dann in den Shownotes mit verlinken. Kerstin Rachfahl, auch eine der Mitorganisatorinnen und Office 365 MVP, hat eine ganze Reihe von Video-Interviews mit den Sprechern gemacht. Ich war auch mit dabei. Und die werden auch noch demnächst alle online kommen. Mein Vortrag, ich hatte auch mir einen Vortrag vorgenommen und habe ihn auch gehalten, ging um das Thema Office 365 und iPad und Mobil. Und ja, ich habe dort ein bisschen gezeigt, was man heute mit den Office-Applikationen, sprich Word, Excel und insbesondere aber PowerPoint auf dem iPad machen kann. Und dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen, haben uns OneNote angeguckt, haben angeschaut, wie ich zum Beispiel die Podcasts mit dem Chris Müller und der Martina Grom über OneNote organisiere und vorbereite. Ja, ein bisschen in Automatisierungsdienste wie If This Then That und Feedly reingeschaut. Und ja, es ist schon ganz spannend zu sehen, was man alles heute mit dieser Plattform machen kann. So, ja, warum erzähle ich euch das Ganze? Nun, weil es zum einen eine coole Konferenz war und zum zweiten, weil ich ein wenig fleißig war und mir auch jemand geschnappt habe für ein Gespräch hier im SharePoint-Podcast, und zwar den Raphael Kölner. Der ist auch MVP und er ist auch noch Jurist dazu und kennt sich auch noch mit IT aus und kennt sich mit den rechtlichen Implikationen von Cloud Computing, Medienrecht, gewerblicher Rechtsschutz und alles, was dazugehört, aus. Denn das studiert er. Und naja, was lag näher, als ihn mal zu befragen, was das denn Ganze mit den rechtlichen Implikationen im Cloud Computing auf sich hat, Safe Harbor, und was dürfen wir denn nun speichern, was dürfen wir nicht speichern, was müssen wir beachten? Wenn man schon jemand aus dem Rechtsgebiet hat, dann sollte man ihn auch fragen, und ich hoffe, ihr könnt davon auch profitieren. Überzeugt euch selbst hier im Gespräch mit Raphael Kölner.
Musik. Ja, hallo, mein Name ist Raphael Köllner. Ich bin seit 2013 MVP für Office 365 und ja, begebe mich gerade mit großen Schritten aufs zweite Staatsexamen zu und werde dann Jurist bzw. Rechtsanwalt mit dem Spezialgebiet im Cloud Computing, IT, Medienrecht, gewerblicher Rechtsschutz und alles, was sich um diesen Kreis dreht.
Genau, ohne dir jetzt zu nahe zu treten zu wollen, ihr seid die Spielverderber, die uns den Spaß an der Cloud vermiesen, weil ihr immer kommt mit den rechtlichen Aspekten. Aber mal Spaß beiseite. Ich frage mal ganz einfach, was mich viele Leute einfach fragen. Office 365 sagen die, das darf ich doch gar nicht in Deutschland. Ich darf doch meine Daten da nicht speichern. Das ist doch gar nicht bei mir im Unternehmen. Was ist denn da dran?
Ja, das ist eine Frage oder ein Fragenkomplex, den ich, glaube ich, seit 2 Jahren, seitdem das so ein bisschen boomt, immer wieder gestellt gekriegt habe. Auch gestern in meiner Session noch jemand, ganz am Ende sogar der Session, noch renitent dabei war und sagte, nein, meine Daten werden ja redundant in die USA gespiegelt und das möchte ich nicht und das will ich gar nicht. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, man kann in das Trust Center schauen, man kann auch bei Microsoft nachfragen, dann wird auch ganz klar gesagt, nein, deine Daten, das, was ich mit Office 365 mache, wird nicht in die USA gespiegelt, sondern es bleibt regional hier bei uns in der Region, das heißt in Dublin und in Amsterdam, muss natürlich auch in 2 geografisch getrennten Rechenzentren sein, um auch eine ISO-Zertifizierung und weitere Zertifikate zu erhalten, weil stellt man sich vor, in Dublin brennt das Rechenzentrum ab, dann wären alle meine Daten weg, dann habe ich also noch, oder es ist eine Naturkatastrophe, Überschwemmungen, sonstige Sachen, dann komme ich da trotzdem noch an meine Daten an. Das Einzige, was man natürlich wissen muss, ist, dass die AD, also meine Anmelde-Login-Daten, auch in die USA gespiegelt werden, einfach darum, am weltweiten Login zu gewährleisten. Mhm. Sonst kann Microsoft das im Moment technisch noch nicht hinbekommen, dass ich mich quasi überall auf der Welt einloggen kann und das will ich ja. Wenn ich größere Unternehmen sehe, die mit Japan, China, USA und Australien, auch in Brasilien während der Fußball-WM sich in ihren Office 365-Tent einloggen wollen, dann müssen sie halt da eine globale Login generieren und den bietet Microsoft dann auch über die USA. Aber die Daten selber liegen bei uns.
Also gut, das ist ja der eine Punkt, wo ich sage, wo liegen meine Daten? Möchte ich, dass die in den USA liegen oder möchte ich, dass die in Europa liegen? Das ist ja das eine, wo ich als Unternehmer sage, ich habe so ein bestimmtes Sicherheitsanspruch und möchte, dass die... Die zweite Frage ist, die ich mir immer stelle, ist, darf ich das dann überhaupt in einem Rechenzentrum von Microsoft aufladen? Wenn ich als Unternehmer meine Daten... Irgendwie hat mir jemand gesagt, ja, ich muss die doch alle bei mir haben, ich muss die in der Kontrolle. In dem Moment, wo ich sie in die EU auslagere, außerhalb von Deutschland, verstoße ich schon gegen irgendwelche Buchhaltungsrechtspflichten und so weiter. Ist da was dran?
Ja, das ist ein Thema, wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, ist ein Thema von Outsourcing. Die ersten Outsourcings gab's, ich denke da immer an die Kleidungsindustrie. Man fing an immer weiter in Richtung Indien, Korea, weiß gar nicht, wo heute der große Rand der Kleidungsindustrie, ich vermute mal wahrscheinlich in Indien, liegt, dass man quasi ganze Produktion einfach outgesourced hat, weil es dort günstiger war. Das Personal war günstiger, die Materialien waren günstiger, die Produktion war günstiger. Und jetzt hier im Cloud-Bereich ist auch so, der Weg führt dahin, nicht alles in meinem eigenen Rechenzentrum im Keller zu machen, sondern ich lagere das an einen zentralen Ort aus. Das läuft in Deutschland rechtlich über eine Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, ich bin der Herr über meine Daten, mir gehören die Daten. Ich mache mit den Daten, was ich möchte. Ich bestimme darüber und Microsoft bietet einfach nur den Dienst an. Sei es den Dienst, meine Daten in einer SharePoint-Datenbank zu speichern zum Beispiel. Den Dienst, eine Lync-Kommunikation aufzubauen, um zum Beispiel so ein Interview, wie wir heute führen, einfach über Lync zu führen und auch aufzunehmen und dann zu speichern. Aber auch die Aufnahme zum Beispiel gehört auch mir. Es ist kein Datenvolumen, was jetzt Microsoft beansprucht oder so. Das sagen sie auch ganz klar. Das steht auch in allen diesen Verträgen drin. Also wie gesagt, wir haben hier die Auftragsdatenverarbeitung, auf der anderen Seite die Standardklauseln, im Amerikanischen sind EU Model Clauses, die ich aber mit den USA schließe, also muss ich auch ganz klar sagen, ich schließe einmal einen Vertrag mit Dublin, also mit Microsoft in Dublin, Microsoft Operation Limited und dann die EU Model Clauses mit den USA, mit Microsoft Corporation. Ich habe letztens in einem Vortrag gefragt worden, ja, aber ich möchte mit den USA ja gar nichts zu tun haben, warum muss ich die denn mit den USA schließen? Ich möchte die immer mit Dublin schließen. Ja, die EU-Standardvertragsklauseln muss ich schließen kann ich schließen mit einem Drittland. Dublin ist kein Drittland, jedenfalls im Moment noch nicht. Und ich vermute mal, es wird sich auch in den nächsten Jahren nicht abspalten von der EU. Also es ist schwierig, mit den EU-Model-Clauses zu machen. Also muss ich die mit den USA schließen. Und da ist auch ein Punkt, wo ich ganz, wo ich auch immer drauf sage, müssten Sie auch achten, auch bei, ob es jetzt Office 365 ist, jeder andere Cloud-Dienst, es, dieser, diese Verträge müssen bis zum, bis die Kette lang gehen, bis zum letzten Subunternehmer. Weil wir können uns auch alle denken, oder wir wissen es hoffentlich, dass Microsoft die Rechenzentren zum Großteil nicht selber betreibt, sondern das ist ein Subunternehmer, der für Microsoft wiederum das Rechenzentrum betreibt. Und auch bis dahin muss die Kette gewährleistet sein, das heißt Transparenz zum Beispiel, Gebote, die Datenschutzrichtlinien und so weiter. Also es muss ein Datenschutzniveau aufgebaut werden und der wird halt über diese Verträge gewährleistet und Microsoft bietet es an und auch ich selber, wenn ich das möchte, kann das kontrollieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten durch ein Eigenaudit, durch eine Selbsterklärung des Cloud-Anbieters. Ich kann auch, wie gesagt, beim Eigenaudit größere Firmen, man kann sich in Dublin ja, zu so einem Besuch anmelden, dann kann man sich das angucken. Aber auch ich komme nicht ins Rechenzentrum rein. Und auch ich weiß nicht, wo die Daten liegen. Zum Großteil weiß der Cloud-Anbieter nicht mal selber, auf welchem Server jetzt die Daten irgendwo liegen. Weil das eben auch zu den Sicherheitszertifizierungen gehört. Weil ich möchte natürlich nicht, dass irgendwie eine Besuchergruppe des, der Firma nebenan ins Rechenzentrum geht und an die Festplatten kommt. Also da muss man auch immer realistisch sein und sagen, okay, auf der einen Seite gibt es halt diese Zertifizierung. Es gibt Audits durch Dritte. Also ich kann da wirklich drauf vertrauen. Wenn ich nicht vertraue, muss ich mir die Daten angucken. Geht genauso den Punkt, den ich ganz oft gefragt habe, wie ist das mit Behördenanfragen? Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir sagen, okay, ich habe Angst, dass quasi die US-Behörden, deutsche Behörden und so weiter dort anfragen und wir halt dann meine Daten verloren gehen oder irgendwas preisgegeben wird, was ich nicht möchte. Microsoft ist da hingegangen und hat halt gesagt, okay, sie bringen einen Transparenzbericht aus. Den bringt aber auch Google oder Amazon raus und da kann man genau nachgucken, wie viele Anfragen es in einem Jahr gab, wie viele bearbeitet wurden, wie viele Anfragen auf welche Konten es gab und welche quasi welche Daten rausgegeben wurden. Und Microsoft geht hin und sagt dem Kunden auch immer Bescheid, wenn Anfragen kommen. Problematisch ist es natürlich mit den Geheimdienstabkommen und irgendwelchen Geheimgerichten, was heißt irgendwelche, die gibt es, wo es dann auch schon ein bisschen heikel wird, weil Microsoft gar nicht erlaubt ist, die Daten rauszugeben. Das ist dann schon ein bisschen schwierig, aber da laufen im Moment auch Gerichtsverfahren. Dann gibt es wahrscheinlich das Urteil in New York, was auch durch die Presse gegangen ist, wo die Richter gesagt haben, Microsoft muss die Daten rausgeben, auch die, die in Dublin liegen, also auch nicht mal im US-amerikanischen Rechtsraum. Da hat jetzt aber auch die Regierung von Irland letzte Woche, ist Microsoft beigesprungen. Die großen Firmen Apple, Google, sonst was sind auch beigesprungen und haben gesagt, stopp. Das ist ja gerade der Sinn der Auftragsdatenverarbeitung. Wir als Firma, die den Service anbieten, haben keine Herrschaft über die Daten. Wir können nichts machen. Wir bieten den Dienst an, dass dort die Daten gelagert werden können mit 99,9% SLA, also Verfügbarkeit. Was mit den Daten passiert, ist der Kunde für verantwortlich. Und der Kunde kann machen, was ich will. Also Microsoft, ich kann Microsoft jetzt auch nicht dafür verteufeln, dass ich irgendwelche illegalen Filme hochlade in meinen OneDrive for Business und dann Abmahnungen eventuell bekomme oder so. Es ist meine Herrschaft, meine Daten und ich bin dafür verantwortlich. Und das kann man eigentlich schön parallel ziehen zu den On-Premise-Daten. Die Daten, die ich auf meinem Server im Keller oder in der Firma im Serverraum habe, da bin ich auch für meine Daten verantwortlich. Und auch da habe ich natürlich auch die Gefahr, dass Behörden kommen und sagen, wir möchten gerne wissen, wo die Daten sind. Und
Hat man immer das Gefühl, dann kommen die noch direkt zu mir und machen das nicht so einfach hinterm Rücken. Aber jetzt nochmal zusammengefasst, das, was du jetzt gesagt hast, ist ja, ich würde mal sagen, so diese privatrechtliche Vereinbarung. Ich als Unternehmer sage, ich möchte meine Daten nicht mehr selber halten. Ich suche mir jemand, der für mich die Auftragsdatenverarbeitung macht. Der muss mir eben nachweisen, wie du auch gesagt hast, mit dieser ganzen Zertifizierungskette und genau, was da alles zugehört, genau, dass er das ordentlich macht, genau, dass ich da sozusagen meine, ja, wie sagt man so schön, meine Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns erfüllt habe, mir den richtigen Provider ausgesucht habe.
Im Aktiengesetz, im Bundesdatenschutz steht das auch drin, also ein sorgfältig ausgewählter, ja, Cloud-Dienstanbieter, der die operatorischen technischen Maßnahmen gewährleistet. Also da muss ich selber auch eine Risikoabwägung machen. Und da bietet Microsoft auch relativ viel an, was sie an Material auch einfach anbieten, wo man diese Risikoabwertung halt machen kann. Und man kann Microsoft auch anfragen. Also es gibt so eine Informationspyramide, die man ganz oft auf den Sessions sieht. Also angefangen halt mit wirklich solchen Tagen, die wir auch heute haben, mit Informationsveranstaltungen, Partnerveranstaltungen, dann mit Broschüren, Informationsheftchen, bis hin zum Gesprächen mit der Microsoft-Rechtsabteilung. bis dann wirklich hin zu, da kommt jemand von Microsoft raus und erklärt das auch nochmal einzeln und auch wie das technisch läuft. Und da bin ich halt jemand, der halt sagt, okay, ich bin wirklich, ich gucke mir das Technische wirklich an und da, ich suche immer noch Rechtsanwälte, die da auch den technischen Sachverstand mitbringen, weil ich habe es oft, dass ich mit Juristen diskutiere, die gar nicht wissen, was ein SharePoint ist, die gar nicht wissen, was im Hintergrund läuft, die gar nicht wissen, dass das überhaupt ein Server ist. Die denken, das ist ein normales Filesystem, das sie von ihrem eigenen Rechner kennen, wo sie einfach die Daten ablegen. Und was das auch noch mit Azure und Azure AD Premium und was das überhaupt zusammenhängt und wie der Datentransport ist. Das ist oft gar nicht klar und da bin ich halt auch jemand und sage, okay, das muss man wirklich erklären und da muss man wirklich dahinter sein und muss das Recht mit der Technik kombinieren, weil nur aus beidem kann man eine optimale Lösung finden oder halt eine Basis für eine Diskussion, die wir ja auch gerade führen.
Also da denke ich mir, hat Microsoft auch, ich sag mal, die Hausaufgaben gemacht, sämtliche Zertifizierung und so weiter. Gibt's, ich denke mir, das Gleiche macht Amazon auch, ja, mit den, also die großen müssen das ja alle machen. Okay, also dann, das heißt, vom betriebswirtschaftlichen her kann ich sagen, ich suche mir so einen Cloud-Anbieter aus, mache die Auftragsdatenverarbeitung, wenn der okay ist, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Es bleibt immer dieses komische Bauchgefühl, kann denn die Daten darauf zugreifen, dann muss ich, wie du sagst, selbst eine Abwägung machen. Die zweite Frage, die sich aber stellt, ist, man hört ja oftmals, dass Firmen oder jemand sagt, ich darf meine Daten ja gar nicht aus Deutschland rausgeben. Also wenn ich das nach Dublin gebe, ist zwar EU, aber das darf ich eigentlich nicht. Wie ist das denn? Muss ich sie denn in Deutschland speichern oder darf ich mir dann jemand suchen, der das zum Beispiel in der EU macht? Oder darf ich mir auch jemand suchen, der meine Buchhaltungsdaten beispielsweise, ich will nicht sagen auf den Niederländischen Antillen speichert, aber vielleicht sonst irgendwo außerhalb des EU-Raums?
Das ist eine interessante Frage, weil Christian Illek, der Chef hier von Microsoft in Deutschland, ein Interview im Tagesspiegel gegeben hat, wo er gesagt hat, ja, Microsoft plant eventuell, also er hat sich nicht so genau ausgedrückt, ein Rechenzentrum in Deutschland zu hosten, Deutschland zu betreiben über einen Dritten, also nicht Microsoft selber, sondern einen Dritten, um halt diese rechtlichen Gegebenheiten auch einen Riegel vorzuschieben. Man hat gesagt, das ist eine andere Firma, das ist nicht Microsoft. Und da ist aber bis heute nichts draus geworden. Also es gibt immer wieder Gerüchte, wo ein Rechenzentrum stattfinden soll. Aber ich muss halt auch sagen, muss die Kirche im Dorf lassen so ein bisschen. Also wenn ich jetzt ein Rechenzentrum zum Beispiel in Frankfurt, wo es vielleicht sinnvoll wäre, aufbaue, weil wir sind im Internetknotenpunkt, Frankfurt liegt in Deutschland, dann guckt man einfach mal, das nächste Rechenzentrum ist in Amsterdam. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer sind, 250, 260. Jetzt wird mir jeder Techniker sagen, was ist das denn vollkommener Unsinn? Also die Pinglaufzeiten, technisch ist das absoluter Unsinn, da ein Rechenzentrum hinzusetzen, wenn wir ja schon eins haben.
Also gibt es keine rechtliche Vorschrift, die also von irgendwelchen Steuerrechtlichen und die mir zwingt sagen, du musst die Daten in Deutschland oder in der EU halten, aber du darfst sie nicht. Gibt es so etwas?
Also wortwörtlich nicht. Also ich muss halt gestehen, ich habe mit einem Hochschulrechtler mal gesprochen, der zu mir sagte, es gibt im Hochschulbereich sowas. Er hat mir aber noch nicht geschickt, wo das genau steht. Also ich bin halt immer jemand, der sagt, es gibt viele Leute, die das sagen, aber wo steht das genau? Also
genau, das finde ich auch. Man hört es immer, genau. Ich muss es in Deutschland speichern, ja, ich darf nicht, die EU ist unsicher, darf ich nicht. Und keiner kann mir sagen, wo
das steht. Das, was überall steht, zum Beispiel auch, man muss ja sagen, wir haben von der Struktur her, also wir haben das Bundesdatenschutzgesetz, das ist auf Basis einer EU-Richtlinie, also es gibt eine EU-Richtlinie, die ist umgesetzt worden in das BDSG, also in nationales Recht umgesetzt worden, und da haben wir quasi einen Datenschutzgesetz, ein allgemeines. Da steht jetzt nicht drin, ich darf meine Daten nicht outsourcen oder so, sondern da stehen halt Regelungen drin, unter denen ich mich halt halten muss, in denen ich es darf, in denen ich Daten verarbeiten darf.
Und dafür haben wir eben gesagt, hätten wir jetzt mit Microsoft die entsprechenden Verträge, und das wäre okay.
Genau, eine Auftragsdatenverarbeitung, die Daten, da muss ich erstmal selber klären, darf ich die Daten überhaupt verarbeiten, also das ist alles mein Part, und dann haben wir die Auftragsdatenverarbeitung. Es gibt dann aber auch spezielle, also ich fange jetzt mit ohne Paragraphen mal an, aber es ist halt so, dass speziell gesetzliche Regelungen den allgemeinen vorgehen. Wo das Datenschutzgesetz ist ja allgemein, speziell gerechtigt wäre, aus dem SGB I gibt es einen Paragraphen, wo halt drin steht, dass Sozialdaten, das ist immer so, dass Sozialdaten noch einen besonderen Schutz bedienen, sondern im Schutz verdienen und die Daten halt nicht irgendwo gelagert werden sollen. Genauso gibt es für Rechtsanwälte, Mediziner, da ist es also mein eigener Berufsstand oder zukünftiger Berufsstand. Da ist es auch so, dass wir halt besondere Vorsicht genießen müssen und einen besonderen Datenschutz haben. da müssen wir also, da muss quasi eine besondere Auswahl bestehen. Ich muss halt geschehen, ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig im Moment, auch mit der Lagerung in irgendwelchen ausländischen Datenbetrieben, sonstiges oder besser in die Hybridumgebung zu gehen. Aber explizit, ich muss halt echt zugeben, es gibt bestimmt, also das Gerücht hält sich ja oder das hält sich ja. Ich habe noch nichts gefunden. Jetzt sagt mir wahrscheinlich irgendjemand, ja, da gibt's was in Paragraph sonst wo. Ich recherchiere gerne gleich nochmal. Wo explizit was steht.
Also, falls jemand das weiß oder sich melden, ich habe es auch noch nirgendwo gelesen, ich weiß auch nicht, dass irgendwo im Steuerrecht oder so weiter steht, dass wenn ich eine Betriebsprüfung habe und die stellen fest, oh, du hast deine ganzen Buchhaltungsdaten jetzt bei Microsoft in Dublin gelagert, das ist nicht mehr korrekte Buchführung, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also es gibt immer, also das, was man auf alle Fälle sagen kann und was sich auch durchzieht, ist immer, auch in diesen speziell gesetzlichen Paragraphen, es muss ein bestimmtes höchsten Datenschutzniveau bestehen. Und die EU-Kommission hat sich da auch eine Liste zusammengestellt, hat gesagt, okay, das Datenschutzniveau in den EU-Ländern sollte gleich hoch sein, weil wir ja eine EU-Richtlinie haben, die im Datenschutzgesetz umgesetzt wurde. Es sollte in anderen Ländern auch gemacht werden. Ich sage immer sollte, weil jedes Land kann natürlich die Richtlinie so ausgestalten oder die Umsetzung so machen, wie es ist. Aber da haben sie gesagt, das ist okay. Dann gibt es Länder, die halt ein ähnliches Niveau haben. Da gehört zum Beispiel Kanada dazu. Und dann gibt es halt Drittländer, die halt das Niveau nicht haben, wo man halt wie mit den USA auf Safe Harbor, auf das Datenschutzverfahren, EU Model Clauses halt über vertragliche Regelungen dieses Niveau wiederherstellt. Wir warten da auch noch auf die EU-Grundverordnung. Der erste Entwurf war gut, den dritten, den ich irgendwie Anfang über den Jahreswechsel jetzt gelesen habe, da hat man schon ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt, weil die ganzen schönen Sachen eigentlich die für uns Datenschützer schönen Sachen rausgeschmissen wurden. Hoffen wir mal, dass das noch besser wird. Da müssen wir einfach mal gucken. Also,
aber auch aus deiner Erfahrung gibt es jetzt nicht so einen Zwang, dass ich meine Daten wirklich alle hier in Deutschland halten muss, sondern dass mit EU, wenn ich das richtig ausgewählt habe, habe ich meine Pflichten erfüllt und kann das nutzen. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir das sonst von der Welt lagern, sondern normal.
Also man muss halt sagen, wir sind EU, wir haben einen Rechtsraum, wir sind in der Europäischen Union. Wir haben Freiheitsregeln, wir dürfen überall arbeiten, wir haben quasi auch einen eigenen Rechtsraum. Das heißt, wenn wir hier etwas regeln, auch in die EU regelt, die EU-Kommission, das Parlament, dann gilt das für die ganze EU. Das heißt, ob meine Daten in Deutschland liegen oder in den Niederlanden, darf gar keinen Unterschied machen, weil wir sind in der EU. Anders ist es jetzt mit Brasilien, irgendwelchen afrikanischen Ländern. Auch sage ich, anders ist es auch mit der USA oder Japan. Nein, wir sind hier in der EU. Und ob das in Amsterdam, Frankfurt, Dublin, sonst wo steht, okay, jedes Land hat natürlich Dublin hier. Speziell, deswegen sitzen ja auch die meisten Cloud-Anbieter einen etwas günstigeren Datenschutzstandard und günstigere Umsetzung der Richtlinien. Aber man muss auch sagen, wir haben ja auch ein Rechenzentrum in Amsterdam. Das ist hier 200 Kilometer von Köln entfernt. Kann man sich von außen gerne angucken, sich zum Audit oder zum Besuch anmelden. Die Niederländer haben auch gute Datenschutzregelungen. Also das ist jetzt nicht so, dass nur wir Deutschen das können. Strenger sind eigentlich noch die Franzosen und Belgier. Da sind wir noch gar nicht vom strengsten Niveau her. Das kann ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Es gibt bestimmt irgendwo was, aber spontan kann ich es jetzt nicht sagen, muss ich nachgucken.
Also so ist eigentlich auch mein Empfinden. Und ich denke mal, das, was du uns jetzt so erzählt hast, wenn ich das mal so in zwei Sätzen zusammenfasse, ist, dass man, wenn man in Office 365 einsetzt als Cloud-Dienst für sein Unternehmen mit Mail und Chains und was man da hat, und wenn man das in den Rechenzentren in Dublin und Amsterdam laufen hat, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite von den rechtlichen Anforderungen an Datenschutz und an Themen. Ob das dann im Hintergrund mit meiner persönlichen Sicherheitsbefindlichkeit ist, ist eine zweite Frage.
Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, wenn ich die Default-Einstellung nehme und damit rumhantiere, nein. Also ich muss schon Features oder sollte schon Funktionen wie RMS aktivieren und auch aktiv nutzen, eine E-Mail-Verschlüsselung, die angeboten wird, auch benutzen. Also ich muss diese Dienste schon aktiv anschalten. Ich kann nicht mein Office Tenant nehmen und einfach alles da reinpacken. Aber das machen auch die Microsoft-Partner, die hier beraten, die erzählen das auch immer jedem und auch ich erzähle es jedem. Diese Dienste sind da. Teilweise kosten die ein bisschen was, aber ich muss ehrlich sagen, da gebe ich lieber 5 Euro mehr aus und bin damit quasi in dem sicheren Bereich, würde ich das alles zu Hause on-premise aufbauen müssen. Das kann sich niemand leisten, also niemand Normalsterbliches. Das ist halt der Vorteil der Zentralisierung. Ich würde, wie gesagt, bei Sozialdaten im Moment noch ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt's aber ein Gutachten, das hat Microsoft bei einer größeren Kanzlei in Auftrag gegeben, die halt sagen, ja, auch Sozialdaten können in Office 365 verarbeitet werden. Ich warte noch, also ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ich habe auch gestern schon nachgefragt, ob ich es nicht kriegen könnte. Mhm. Im Moment habe ich es noch nicht. Also da ist halt, da warte ich halt noch drauf, dass ich das bekomme. Auch genauso die genaue Analyse Artikel 29 Gruppe. Da hat Microsoft ja auch ganz viel Werbung mitgemacht. Mhm. Aber da fehlt mir auch noch das Dokument selber, weil ich bin halt immer jemand, ich kann erst was sagen, wenn ich selber gelesen habe. Und ich habe auch für meinen Vortrag gestern, das können auch die Hörer gerne dann runterladen, werden wir den Link am besten teilen, über 30 Dokumente von Landesdatenschutzbeauftragten, EU-Kommission, dann für Geheimnisträger, es gibt von der Bundesrechtsanwaltskammer einen Datenschutz Checkliste, wo quasi drin steht, wie Rechtsanwaltskanzleien mit Cloud Computing umgehen können, einfach als Beispiel mal zusammengestellt. Das hat wirklich fast ein Jahr gedauert, alle Dokumente zusammengesucht. Die kann ich auch zur Verfügung stellen. Da kann man sich auch gerne mal reingucken, einfach mal was öffnen, sich anschauen und sieht dann ein bisschen mehr und kann ein bisschen mehr verstehen, auch von der anderen Seite. Nicht nur die technische, sondern auch die rechtliche. Und ich würde sagen, das machen wir einfach.
Ja, damit hast du mir auch schon die letzte Frage sozusagen vorab beantwortet, wo ich mich fragen wollte, wo kann man mehr darüber nachlesen? Ja, ja, dann danke ich dir viel für die Auskunft. Ich glaube, das hat bitte, ein bisschen bitte zur Klärung beigetragen.
Das ist wunderbar, sehr gerne.
Ja, recht im SharePoint-Podcast. Ein gutes Thema wird uns auch noch öfter beschäftigen und mit dem Raphael haben wir da auch einen guten Ansprechpartner. Also falls ihr eine Frage an ihn habt oder so, schickt sie mir einfach mal, schickt sie ihm. Wir können das auch gerne irgendwann in diesem Jahr nochmal wiederholen oder ein bisschen ergänzen, wenn es neue Richtlinien gibt oder neue Entwicklungen. Übrigens, meine Stimme klang hier ein bisschen angekratzt, war sie auch. Wir haben das am zweiten Tag der Office 365 Konferenz am Samstagvormittag aufgezeichnet und am Freitagabend war gemeinsames Essen aller Sprecher von der Konferenz im Kölner Lokal Zims. Das ist so Kölner Traditionslokal, also typisch rheinisch. Und das war aber dermaßen laut da, dass man sich mit seinem Gegenüber den ganzen Abend echt anschreien musste. Und das ist fürchterlich auf die Stimme gegangen. Und hier in diesem Interview klang meine Stimme schon wieder gut, zumindest akustisch. Das war die 316. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Danke fürs Herunterladen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare hinterlegen wollt, sharepointpodcast.de ist die Adresse. Dort gibt's auch die Shownotes und falls ihr eine E-Mail bevorzugt, sharepointpodcast@outlook.de wäre die passende Adresse dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Grütt.
Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.